Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch. Die Polizei schießt hier überall wild in der Gegend herum, mit scharfer Munition. Unschuldige Menschen haben Kugeln in den Kopf bekommen. Überall Patronenhülsen, überall Leichen.
Es gibt einen Hass auf das Regime. Das merkt man, wenn man die Slogans hört. Sie richten sich gegen die Korruption und auch gegen die Diktatur.
Diese brutale Strategie der Regierung ist gescheitert. Wenn man in Kauf nimmt, dass viele Tunesier getötet werden, um einer sozialen Unruhe Herr zu werden, dann muss man wissen, was man damit heraufbeschwört. So kann Präsident Ben Ali nicht weitermachen. Das ist keine soziale Krise und erst recht keine Regierungskrise. Die Tunesier wissen, dass sie 1987 einen Präsidenten gewählt haben, der ihnen genau zuhört, der für sie da ist. Es gibt keinen Klassenkampf in Tunesien. Vielmehr gibt es Regierungskritiker, die die Jugend aufstacheln und für ihre Zwecke missbrauchen.
Unterschwellig war diese Wut und diese Unzufriedenheit immer da. Es war gestaut wie hinter einem Damm. Wenn da mal eine Bresche ist, dann fängt das an zu fließen und dann weiß man nicht, was das für Folgen hat.
Die Bilder ähneln sich in Tunesien und in Algerien. In beiden Ländern gibt es gewaltsame Proteste von jungen Menschen. Sie beklagen die Armut und Arbeitslosigkeit. Inzwischen sind Universitäten und Schulen geschlossen. Nach Informationen von Menschenrechtsorganisationen sollen bereits 50 Menschen getötet worden sein. Das Militär hat in Tunis eine Ausgangssperre verhängt. Das Auswärtige Amt rät jetzt von Tunesien Reisen ab. Sie haben es gerade eben in den Nachrichten vielleicht gehört. Und Außenminister Guido Westerwelle zeigte sich heute zutiefst besorgt über die derzeitige Lage. Der Aufstand der tunesischen Jugendlichen begann vor 3 Wochen, als sich ein 26-jähriger Mann mit Benzin übergoss und sich in Brand steckte. Die Polizei hatte ihm zuvor seinen Karren beschlagnahmt, mit dem er als fliegender Händler Gemüse verkauft hatte. Und trotz Hochschulstudium fand er keine Arbeit und teilte damit das Schicksal vieler seiner Altersgenossen. Denn über 30% der jungen Tunesier ergeht es ähnlich. In Algerien sind die Gewaltausbrüche Ausdruck einer jahrzehntelangen Fehlentwicklung des Landes. Jungen Menschen empören sich über die Verdopplung der Preise in den vergangenen Wochen für Öl, Zucker und Mehl. Sie plündern Geschäfte, Autovertretungen und andere Symbole des Reichtums, an dem vor allem sie nicht teilhaben können. 70% der Männer im Land sind unter 35 und sie sehen sich einer Staatsgewalt gegenüber, deren einziges Ziel es offenbar ist, die Verhältnisse ja nicht zu verändern. Aber nicht nur Tunesien und Algerien gelten als instabile Länder des Maghreb. Fast die Hälfte der Marokkaner gelten immer noch als Analphabeten. Ein Drittel hat täglich weniger als $1 zur Verfügung. Und das treibt Hunderttausende in die Migration. Die Europäische Union unterhält mit Marokko beispielsweise eine privilegierte Partnerschaft. Tunesien ist kurz davor, den Status eines fortgeschrittenen Partners zu erhalten, obwohl jeder weiß, dass Tunesien ein Polizeistaat ist. Aber im aktuellen Konflikt ist Europa offenbar nur peinlich berührt. Paris auffallend lahm. Vielleicht, weil uns jemand die noch ärmeren Afrikaner vom Halse hält? Europa und die maghrebinischen Machthaber, das ist die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft. Wie die aussieht, das wollen wir genauer wissen. Schauen wir zunächst auf die Generation arbeitslos und was es bedeutet, jung zu sein im Maghreb. Marc Dugge berichtet.
Chumira, ich bin arbeitslos, singt die marokkanische Popband Darga und damit vermutlich den meisten jungen Marokkanern aus der Seele. Männern wie Mohammed, 29 Jahre alt, der auf einem Dorfwochenmarkt ein paar Dirham verdient. Mit seinem alten Holzkarren fährt er dort Teppiche oder Gerümpel umher. Was ich heute verdiene, reicht gerade für den Tag. Morgen habe ich nichts mehr davon. Meine Mutter ist tot, mein Bruder arbeitet nicht, die anderen Geschwister sind noch zu klein, um zu arbeiten. Mohammed hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. wie so viele. Über die Hälfte der Marokkaner sind unter 25 Jahre alt. 40% von ihnen sollen ohne festen Job sein. In Algerien und Tunesien sieht es ähnlich aus. Steffen Angenent, Migrationsforscher der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Also ich halte es schon für gefährlich. Wenn man sich die demografischen Daten ansieht in den nordafrikanischen Staaten, muss man sich schon Sorgen machen, wie denn diese Leute auf den Arbeitsmärkten dort integriert werden sollen. Ich sehe da wenig Perspektive. Und dass sich dann Frustration breit macht, vielleicht auch Gewalt breit macht, ist nicht von der Hand zu weisen.
Nicht nur, dass ein regelhafter Job fehlt. Dazu kommt, dass die Lebenshaltungskosten immer weiter steigen und das Überleben immer schwieriger wird. Kamel Chachoua, Forscher über die arabische Welt im französischen Aix-en-Provence.
Si vous avez un salaire aujourd'hui au Maghreb, permet très très peu.
Auch wenn man im Maghreb eine Arbeit hat, reicht das Gehalt kaum dafür, über die Runden zu kommen und würdig zu leben, geschweige denn eine Großfamilie zu ernähren. Das gilt auch für gut Qualifizierte. Unter den Uni-Absolventen ist die Arbeitslosigkeit besonders hoch. Denn die Ausbildung an den öffentlichen Universitäten Marokkos hat einen schlechten Ruf. Sie gilt als praxisfern. Vor allem Studenten von privaten Unis kommen später unter. Und die, die gute Beziehungen haben. Khadija kann ein Lied davon singen. Die ehemalige BWL-Studentin hat vor 13 Jahren ihr Diplom gemacht, aber nie einen Job gefunden, der ihrer Qualifikation entspricht. Stattdessen musste sie sich als Französischlehrerin und unterbezahlte Büroaushilfe durchschlagen.
Das ist, wie wenn man in einem Büro sitzt, um zu verbergen, dass man arbeitslos ist. Denn im Grunde ist man arbeitslos. Man geht nur dahin, um irgendetwas zu machen und nicht nachdenken zu müssen. Erst arbeitet man hart, um ein Diplom zu bekommen. Und nachher ist das nichts wert.
Kein Wunder, sagt Khadija, dass so viele in meinem Alter der Heimat den Rücken kehren, um nach Europa zu gelangen. So wie Mohammed vom Wochenmarkt. Auch er will versuchen, illegal nach Europa zu kommen. Zweimal hat er es schon probiert, immer wieder wurde er von der spanischen Grenzpolizei geschnappt. Beim nächsten Mal wird es klappen, sagt er, mit einem hoffnungsvollen Lächeln. So Gott will. Inshallah.
Inshallah. Inshallah.
Die miserablen Lebensbedingungen der Massen, die aus unterschiedlichen Gründen auf die Straße gehen. Die Proteste in Tunesien sind plötzlich, sind politisch, auch wenn sie sich an Sozialproblemen entzündet haben. In Algerien tobt eine Hungerrevolte. Professor Werner Ruf, emeritierter Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Guten Abend.
Guten Abend.
Es ist immer wieder zu hören, dass es in diesen beiden Ländern enorme Bildungsunterschiede gibt. Während in Tunesien die junge Generation eine bestens ausgebildete ist, werden die jungen Männer in Algerien offenbar eher dumm gehalten. Was ist der Hintergrund für diese Unterschiede?
Diese Unterschiede bestehen. Man kann nicht sagen, dass sie in Algerien unbedingt alle dumm gehalten werden. Aber Tunesien hat eine lange, lange Bildungstradition, die schon während der Kolonialzeit angefangen hat. Und Bildung war eigentlich der Zugang zu Ämtern, zu Würden und Einflussmöglichkeiten. Und vor allen Dingen Bildung war eigentlich die Grundlage der nationalistischen Bewegung unter Habib Bourguiba. Und das hat sich verfestigt dort. Bildung ist ein ganz zentraler Gegenstand. Algerien war radikal anders. Algerien war kein Protektorat, sondern Teil Frankreichs. Die arabische Sprache war verboten. Es gab kaum Zugang zu Bildung. Und der algerische Befreiungskrieg war auch ein Stück weit eine soziale Revolution. Man hat dann versucht, weil die Identität wirklich diesem Land geraubt worden war, in einem künstlichen Programm eine Arabisierung durchzusetzen, während eben die ganzen modernen Technik- und sonst was Bereiche immer noch fremdsprachig sind, sodass also diese Arabisierung auch den Jugendlichen quasi strukturell den Weg in die Arbeit versperrt hat. Diese Arabisierung, die von ägyptischen Lehrern hauptsächlich durchgeführt worden ist, war dann auch ein Ansatz zur Islamisierung Algeriens. Mhm. Das ganz große Problem des Landes ist einfach das Erdöl, vor allem das Erdgas. Algerien ist der drittgrößte Erdgaslieferant von Europa. Das Regime hat gigantische Einnahmen. Das stecken sich die Generäle und ihre Familien in die Tasche. Und beim Volk kommt nichts an. Es ist keine Entwicklung und auch kein nennenswert gutes Bildungswesen etabliert worden.
In Algerien ist es also um die kleinen Fluchten, wenn wir nochmal zu der Jugend, die auf die Straße geht, schlecht bestellt. Die Gesellschaft ist eine, Sie haben es gerade angesprochen, eine streng moralische. Von der Aufbruchstimmung nach dem Algerienkrieg 1962 ist offenbar überhaupt nichts mehr zu spüren. Was ist da passiert in der Zwischenzeit?
Da ist wirklich nichts mehr von zu spüren, weil das Regime glaubte, man könne durch die Renteneinnahmen, wie wir Politologen das nennen, also die Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas, alles regeln, man kann alles kaufen. Die Staatseinnahmen stammen zu 98% heute aus dem Kohlenwasserstoff. Es gibt keine eigene Ökonomie, die einen nennenswerten Beitrag machen würde. Und dann geht es um Verteilungskämpfe. Was stecken sich die korrupten Eliten in die Tasche und was kommt beim Volk unten an? Auch der ganze Importhandel ist in den Händen von einigen wenigen Familien, die mit dem Regime verbandelt sind. Und die machen das schöne Wetter oder das schlechte Wetter. Im Ramadan steigen die Preise in gigantische Höhe. Die Leute können einfach nichts kaufen. Sie haben buchstäblich kaum etwas zu essen.
Schauen wir noch mal auf Tunesien. Das Regime unter Ben Ali hat sich da etwas anders positioniert und auch behaupten können. Der Mann regiert seit 23 Jahren. Wie hat er eigentlich soziale Unzufriedenheit verhindert und unterdrückt? Denn dort gibt es ja, wenn auch, eine entmündigte Mittelschicht. Die hat dort erstmal wachsen können.
Tunesien hat in der Tat eine große Mittelschicht. Tunesien ist ein Land, wo es praktisch keinen Analphabetismus mehr gibt, wo die Leute wirklich qualifiziert sind, aber eben keinerlei Freiheit herrscht. Und das ist auch eines der Probleme, das jetzt von den Jugendlichen eingefordert wird. Tunesien, ist ein Polizeistaat allerschlimmster Sorte, mit einem repressiven Regime, und es geht dort tatsächlich um Brot. Es geht aber auch darum, dass man bestimmte Freiheiten haben will. In Algerien ist das liberaler. In Algerien gibt es durchaus eine pluralistische Presse. Das ist den Machthabern egal. Algerien kennt seit 19 Jahren jetzt, seit dem Putsch der Offiziere, einen Ausnahmezustand. Dort rührt sich politisch nichts. Man hat, wie gesagt, die freie Presse, die so ein bisschen berichten darf. Aber wen interessiert das? Die Leute haben wirklich Hunger, Elend und vor allem keine Wohnungen.
Wir haben die Sendung heute genannt Aufruhr im Maghreb, die Banlieues von Europa. Würden Sie, Herr Professor Ruf, sagen, was die Banlieues betrifft, das trifft zu, oder müssen wir mit Widerspruch von Ihnen rechnen?
Nein, ich finde das einen sehr guten Begriff, denn wir leben in einer globalisierten Welt und die Banlieues, die Vororte, sind inzwischen weltweit verteilt, und in der Tat ist der Maghreb eine Art Vorort Europas geworden. Und mit all den sozialen Charakteristika, die man also vergleichsweise in den Banlieues von Paris finden kann. Es sind Jugendliche Arbeitslose, es sind Jugendliche ohne Perspektive und es sind vor allem Jugendliche, die nichts anderes im Sinn haben, als endlich rauszukommen aus diesen Ländern. Und wir sprechen immer über die Bootsflüchtlinge aus Afrika, die natürlich aus Schwarzafrika und durch den Maghreb kommen und versuchen, nach Europa zu kommen. Wir vergessen aber und sprechen kein Wort davon, dass auch die Tunesier, Algerier und Marokkaner jede Nacht versuchen, mit waghalsigsten Booten irgendwie an europäische Strände zu gelangen.
Die Banlieues von Europa, Aufruhr im Maghreb. Professor Werner Ruf, ich danke Ihnen fürs Erste. Wir haben am Ende unserer Sendung ein zweites Mal Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Gerade eben fiel schon einmal der Name Ben Ali, gemeint ist der tunesische Machthaber, der alte General. Sich ihm zu nähern, hat der neue General versucht, und das ist ein Rapper namens Hamada Ben Amor, der mit seinen 22 Jahren keinen anderen Präsidenten kennt als eben jenen Ben Ali. Das Video zu seinem neuen Song beginnt denn auch mit einer Begegnung der beiden Generäle. Ben Amor ist noch ein Kind, als Ben Ali ihn in Schule besucht. Alles zu sehen auf YouTube im Internet. Wir haben es uns vorhin angeschaut und es folgt dann irgendwann ein Schnitt im Video. Dann sieht man Ben Amor mit schwarzer Baseballkappe und Bomberjacke und er singt: Herr Präsident, dein Land stirbt.
Musik ما فما حد باش يقول له كلمة لا. حتى القانون اللي في الدستور نفخه وشرب ماه. كل نهار نسمع قضية ركبوها له بالسيف. برطان حاكم يعرف اللي هو عبده وليف. نشوف في اللحن تهرب في نسال ما تحاش فيه. زعمة ترضى هالبنتك عارف في كلامي بك العين. عارف مدامك بو ما ترضاش الشر لصغارك. الور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك. يحكي معاك من الصفرانس انا عايشين كل كلاب. اشترى الشعب عايشين الذل وثاقوا.
Du Präsident, du lebst in Saus und Braus und wir, das Volk, wir sterben und unsere Stimme, die wird nicht gehört, singt Ben Amor, der junge General. Das Regime ließ nicht lange auf sich warten, als das Regime diesen Song hörte. Ben Amor wurde abgeholt und seitdem hat man nichts mehr von dem rappenden Sprachrohr des Protests gehört. Wer ist aber dieser alte General, Ben Ali, der Herrscher von Karthago? Alexander Göbel sagt es uns.
Immer mehr wütende Proteste, immer mehr Tote und Verletzte. Das Image des Traumstrandlandes Tunesien bröckelt. Die Welt blickt erschrocken auf Präsident Ben Ali. Einen Mann, den westliche Tageszeitungen schon als Wüsten-Ceausescu bezeichnen, als einen Despoten, der Polizei und Militär auf friedliche Demonstranten schießen lässt. Wo Menschen in diesen Tagen für mehr Arbeit, Freiheit und Gerechtigkeit auf die Straße gehen, wittert Ben Ali Verschwörung, Terror und Landesverrat.
Diese Leute greifen Regierungsgebäude an, staatliche Einrichtungen und auch unschuldige Bürger. Das sind Kriminelle und die können wir nicht tolerieren. Hinter diesen Unruhen stecken Menschen, die unsere Kinder instrumentalisieren. Es sind Studenten und Arbeitslose, Leute, die unsere Jugend aufwiegeln und Lügen über die Regierung verbreiten.
Ben Ali lässt hart durchgreifen, darin hat er Erfahrung. Wie straffe Führung funktioniert, hat er von der Pike auf gelernt. Ausgebildet an Militärakademien in Frankreich und den USA, arbeitet er jahrzehntelang an der Spitze des Militärgeheimdienstes. Man sagt, noch heute schaue er sich gerne Überwachungsvideos an. 1987 setzt Ben Ali als Premierminister den greisen Staatspräsidenten Bourguiba ab und macht sich zu seinem Nachfolger. Diesen Putsch verkauft Ben Ali in den Medien als Jasmin-Revolution. Doch seine schneidige, kühle Funktionärssprache verrät, dass von nun an ein anderer Wind wehen wird.
Unser Volk hat eine weise und reife Entscheidung getroffen für sich selbst und seine Nachkommen. Es hat beschlossen, den Institutionen dieses Landes ihren Platz zu geben. Daraus geht eine verantwortungsvolle Demokratie hervor, die dem Wohle aller dienen wird, auf der Grundlage der Herrschaft des Volkes.
Doch nicht das Volk herrscht, sondern Ben Ali. Er macht Tunesien zu einem Vorzeigeland im Maghreb. Doch der Preis dafür ist die Freiheit. Wie hinter den Fassaden eines Potjomkinschen Dorfes schafft Ben Ali einen totalitären Staat. Morddrohungen, Verhaftungen und Folter von Journalisten und Oppositionellen sind gängige Praxis. Die Tunesierin Suher Belhassen, Präsidentin der Internationalen Menschenrechtsliga, nennt Ben Ali einen Diktator. Nicht einen Aufgeklärten, wie sein Vorgänger Bourguiba, sondern einen absoluten Herrscher.
Il est devenu un dictateur, non pas un dictateur éclairé comme le fut Bourguiba, mais un dictateur absolu.
Mit großem Aufwand hat Ben Ali in Tunesien eine Scheinwelt inszeniert, die über die wahren Verhältnisse hinwegtäuschen sollte. Und das schon seit 23 Jahren. Nun hat Tunesien offenbar genug. Ein Student sagt, es sei, als fliege ein Dampfkochtopf in die Luft, weil er zu lange unter zu großem Druck stand. Das Regime des 74-jährigen Ben Ali wird demaskiert. Von der Jugend des Landes, die verzweifelt um Jobs kämpft und um Freiheit. Die Wut auf die Regierung von Tunesien ist größer als die Angst.
Ben Ali, der Herrscher von Karthago. Langfristig dürfte es für ihn schwer werden, das Land weiter so zu dominieren, wie er es bislang getan hat. Und jetzt tauchen wir ein in die Stadt des Glücks, der Gerechtigkeit und der Freiheit, in die grüne Stadt, und die liegt in Tunesien. Hassouna Mosbahi, der Sohn einer tunesischen Beduinenfamilie, beschreibt sie so.
Lange hatten sie ihm von der grünen Stadt erzählt. Die Jungen und die Alten, die Sklaven und die Herren, die Narren und die Weisen, die Lügner und die Wahrhaftigen. Ja, selbst der Tag und die Nacht, der Mond und die Sterne, die heiteren und die tristen Jahreszeiten, die großen Winterstürme und die sengende Sommersonne, alle sprachen sie von ihr. Sie sagten, die grüne Stadt sei eine Stadt, wo Weisheit, Lauterkeit und das Gute herrschten, eine Stadt des Glücks, der Gerechtigkeit und Freiheit.
Dort gäbe es weder Regierende noch Regierte. Keine Gefängnisse, keine Armut, keine Erniedrigungen, keine Gesetze, keine Polizei, kein Parlament und kein Bordell. Sie hatten auch gesagt, die grüne Stadt sei einfach und schön. Sie habe keine Wolkenkratzer, die einem Schwindel verursachen, keine Straßen mit so vielen Kurven, dass man sich erbricht, keine Lichter, die das Auge blenden, keine Brücken, die einem Beklemmungen machen, keine Bahnhöfe, keine Flugplätze, keinen Lärm. Die grüne Stadt sei ruhig und einfach. Sie haben auch noch gesagt, die grüne Stadt sei ein Paradies, erfüllt vom Duft des Jasmin, der Lilien und der Rosen. Ein einziger Garten, in dem Flüsse aus Milch, Wein und Honig fließen, wo Früchte wachsen, die einem die verlorene Jugend zurückbringen, und Pflanzen, die Kranke und Verzweifelte heilen, und Vögel, die die schönste Symphonie der Welt singen, und junge Mädchen, die mit wiegendem Gang und nackten Brüsten spazieren gehen. Sie sagten, in dieser Stadt finde man alles, was die Nacht zum Tage macht. Sie redeten und redeten.
Die grüne Stadt von Hassuna Mosbahi, eine Stadt, in der Weisheit, Glück und das Gute herrscht. HR2, der Tag, heute zum Thema Aufruhr im Maghreb, die Banlieues Europas. Von den blutigen Auseinandersetzungen in Tunesien und Algerien ist Marokko verschont geblieben, bislang zumindest. Gründe, auf die Straße zu gehen, gäbe es genug, denn rund 16 Millionen Marokkaner gelten heute noch als Analphabeten, ein Drittel hat weniger als einen Dollar täglich zur Verfügung. Die Migration nach Spanien und Frankreich ist daher recht hoch, haben wir vorhin gehört. Und MCs, so wird der marokkanische König Mohammed VI. Despektierlich im Volke genannt, spricht zwar seit 1999, seit seiner Thronbesteigung, von Demokratisierung, aber nicht unbedingt von Demokratie. Dr. Sonja Hegazi, Vizedirektorin des Berliner Zentrums Moderner Orient. Guten Abend.
Guten Abend.
Was könnten die Gründe dafür sein, dass die blutigen Auseinandersetzungen in Tunesien und Algerien nicht auf Marokko übergegriffen sind? Zumindest ist auch, oder schließlich ist auch in diesem Land, die Armut und Arbeitslosigkeit so hoch wie noch nie.
Auf jeden Fall. Also Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, auch in Marokko. Und wie Sie schon sagten, ein großer Teil der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Aber es hat eben in den letzten 20 bis 25 Jahren doch starke Verbesserungen in Marokko gegeben. Also die Menschenrechtslage hat sich deutlich verbessert, was jetzt nicht heißt, dass es dort nicht auch Übergriffe gegen Versammlungsfreiheit und gegen Medienfreiheit gibt. Aber die Menschen sehen, dass sich so ihr Alltag verbessert hat. Also ein Beispiel: in den 80er und 90er Jahren, wenn man als Pärchen zusammen im Auto fuhr oder durch die Straßen ging, konnte es sehr gut sein, dass die Polizei einen angehalten hat und gesagt hat, bitte zeigt uns euren Ehevertrag. Man musste also verheiratet sein, wenn man als Mann und Frau zusammen in einem Auto durch die Stadt fuhr. Das ist heute undenkbar.
Das geht mittlerweile, oder sagt man auch, zurück auf Mohammed VI., der solche Reformen, glaube ich, in Gang gesetzt hat. Aber amerikanische Diplomaten zum Beispiel in Rabat und in Casablanca haben in ihren Berichten kürzlich, das war Ende des vergangenen Jahres, an das State Department in Washington auf eine institutionelle Korruption aufmerksam gemacht. In seinem Zentrum soll MCs, also König Mohammed VI., stehen, der offenbar jeden Widerspruch in seinem Reich als Majestätsbeleidigung ansieht. Welche Rolle spielt er gegenüber dem Volk und vor allem welche gegenüber der Bürgergesellschaft, die offenbar unter seiner Ägide erstarken konnte?
Ja, also tatsächlich kann man sehen, dass diese Bürgergesellschaft sich verfestigen konnte. Das sind natürlich Literaten, Intellektuelle, aber auch Oppositionspolitiker, die in den 90er Jahren den Vater von Mohammed VI. Aufs Stärkste bekämpft haben. Es sind viele ehemalige politische Häftlinge, die in den Folterzentren unter dem Vater verschwunden waren, über 10 Jahre, 15 Jahre, die heute sich in nichtstaatlichen Vereinen engagieren. Und die offensichtlich, wenn man das so von außen beobachtet, sich dafür entschieden haben, diese Gesellschaft zu verändern durch einen Marsch durch die Institutionen.
Und werden die denn unterstützt vom König oder lässt er sie einfach nur so, wie sie sich gerade gerieren, weil er keinen Ärger will oder Ärger fürchtet?
Also ich gebe Ihnen ein Beispiel zum Thema Korruption. Marokko ist das erste Land, in dem sich Anfang der 90er Jahre ein nationaler Verein von Transparency International gegründet hat, eine internationale Initiative gegen Korruption. So ein Verein, der wird erst mal 2-3 Jahre von der Polizei überwacht, der wird nicht anerkannt, der arbeitet in einem halblegalen Bereich. Und dann wird er aber irgendwann registriert, kann arbeiten, kann Öffentlichkeitsarbeit machen, mit Medien zusammen Antikorruptionskampagnen entwerfen und so weiter. Wird dann geduldet und mit der Zeit auch unterstützt, dann werden bestimmte Ideen aufgenommen. Das heißt jetzt nicht, dass man kann sogar wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Maß an Korruption in Marokko sicherlich genauso hoch ist wie in Tunesien. Mhm. Aber es gibt eben eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, es gibt auch institutionelle Versuche, dem entgegenzuwirken. Mhm.
Marokko ist zum Beispiel auch, nehmen wir noch einen weiteren Aspekt hinzu, für die Europäische Union das Land, das die größte finanzielle Unterstützung auf der anderen Seite des Mittelmeeres empfängt. Was steckt dahinter, dass Mohammed der EU die Islamisten vom Hals hält?
Nicht wirklich. Also das tut er, das tun die anderen Länder aber auch alle. Also Libyen, Ägypten und so weiter. Die fangen auch die ganzen subsaharischen Migranten ab, die nach Europa kommen wollen. Das Besondere an Marokko ist seine geostrategische Lage, sprich an der Straße von Gibraltar. Es ist natürlich auch seine immer pro-westlich, pro-amerikanisch, pro-europäische Ausrichtung gewesen. Seit der Unabhängigkeit, seit 1956. Das heißt, man sucht ja sozusagen immer diese verlässlichen Partner in der Region und da ist Marokko an erster Stelle. Und da muss man sagen, Marokko ist auch kein Entwicklungsland mehr. Es ist ein Schwellenland und es ist für die EU interessant, dort zu investieren. Stichwort Desertec. Die Deutschen planen im europäischen Rahmen ein riesiges Solarenergieprojekt im Süden Marokkos. Das würden sie auch nicht machen, wenn sie das Gefühl haben, hier kann man langfristig investieren.
Die institutionelle Korruption, sagen die einen in Marokko, die anderen sagen, ein Land, das sozusagen auf dem Vormarsch ist. Das waren Erläuterungen von Dr. Sonja Hegazi, Vizedirektorin des Berliner Zentrums Moderner Orient. Ich danke Ihnen. Im aktuellen Konflikt ist Europa offenbar nur peinlich berührt. Paris beispielsweise auffallend gelähmt. Regierungsvertreter drücken Bedauern aus, wollen sich nicht einmischen, nicht richten über eine ausländische Regierung, heißt es. Nicolas Sarkozy hatte Ben Ali, dem tunesischen Präsidenten, noch vor 2 Jahren attestiert, er habe vollstes Vertrauen in seinen Willen, die Freiheitsräume zu erweitern. Frankreich und die maghrebinischen Freunde an Christine Heckmann über das Interesse der Franzosen an dieser Freundschaft.
Frankreich steckt den Kopf in den Sand. Die französische Regierung hofft insgeheim, dass die Unruhen und Ausschreitungen in den ehemaligen Kolonien von alleine nachlassen, ohne dass Europa wirklich diplomatisch einschreiten muss. Denn dann müsste auch Frankreich klar Position beziehen. Und das will die Regierung in Paris auf keinen Fall. Tunesien und Algerien seien befreundete Länder, heißt es im Außenministerium. Als ehemalige Kolonialmacht schicke es sich nicht, diesen Ländern Lektionen zu erteilen. Sie dürften auch nicht diskreditiert werden, sagt Regierungsmitglied Frédéric Mitterrand. Tunesien als eindeutige Diktatur zu bezeichnen, wie es so oft getan wird, scheint mir eindeutig übertrieben. Dass Frankreich Tunesien und seinen Staatschef Ben Ali derart in Schutz nimmt, geschieht aus reinem Eigennutz und Selbstschutz. Zum einen geht es, wie so oft, um wirtschaftliche Interessen. Immerhin ist Frankreich Tunesiens Wirtschaftspartner Nummer 1. Und auch mit dem rohstoffreichen Algerien will Paris es sich naturgemäß nicht verschätzen. Ein weiterer Grund, warum Präsident Sarkozy jegliche Destabilisierung in den Maghreb-Staaten unbedingt verhindern will, ist, dass er Migrationsströme befürchtet. Frankreich hat schon jetzt Probleme, die Einwanderung in den Griff zu bekommen. Auch die Integration der in Frankreich lebenden Menschen, insbesondere aus den Maghreb-Staaten, gestaltet sich schwierig. Sie könnten auf die Barrikaden gehen, wenn sich die französische Regierung zu stark in die Angelegenheiten ihrer Heimatstaaten einmischt. Unruhen und Ausschreitungen in den Vorstädten könnten die Folge sein, das will Nicolas Sarkozy unbedingt verhindern. 1,5 Jahre vor der nächsten Präsidentschaftswahl kann er sich das auch nicht leisten. Die Unterstützung eines korrupten Polizeistaats ist also das geringere Übel. Ein Despot an der Spitze Tunesiens ist Frankreich eben im Zweifel lieber als ein Islamist. Bloß nicht reagieren, heißt es deshalb im Pariser Élysée-Palast. Präsident Sarkozy denkt vermutlich, es kann nur schlimmer werden.
Soweit diese Freundschaft. Jetzt schauen wir auf eine andere Verbindung. Die Petersilieninsel, die kennen Sie doch bestimmt. Sie liegt in der Straße von Gibraltar und wurde im Sommer 2002 zum Mittelpunkt einer ziemlich bizarren Auseinandersetzung zwischen Marokko und Spanien. Als Marokkos König Mohammed VI. Sozusagen vor den Traualtar schritt, ließ er 6 marokkanische Soldaten, 6 wohlgemerkt in kurzen Hosen, das windige Ödland in Besitz nehmen, 2 Zelte aufbauen und 2 marokkanische Flaggen hissen. Das sagt eigentlich recht viel über das recht angespannte Verhältnis zwischen Marokko und Spanien, das unser Kollege Reinhard Spiegelhauer als eine Art Hassliebe bezeichnet.
Der skurrile Konflikt um die Petersilieninsel vor der Küste Marokkos zeigt ganz gut, wie Spanien und Marokko zueinander stehen. 3 Fußballfelder groß ist die Insel, auf der niemand wohnt, nur ein paar Ziegen weiden. Seit 1808 gehört der völlig unbedeutende Flecken zu Spanien. 2002 besetzten marokkanische Polizisten die Insel für kurze Zeit. Sie wurden von spanischen Soldaten, die per Hubschrauber zur Rettung des Vaterlandes anrückten, wieder abtransportiert. Immer wieder kommt es zu ähnlich unsinnigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Nachbarn. Die Marokkaner fühlen sich oft in ihrem Nationalstolz verletzt. Zum Beispiel durch die bloße Existenz 2 spanischer Exklaven an der afrikanischen Nordküste. Das Gebiet der beiden Städte Ceuta und Melilla reklamiert Marokko für sich. Und im vergangenen Herbst gab es eine tagelange Blockade Melillas. Spanien ergreift im Konflikt um die Westsahara Partei für den Widerstand der Saharauis. Spanien hatte die Kolonie nicht aufgegeben, um einem neuen Kolonialherrn Platz zu machen. Doch es gibt auch gemeinsame Interessen. Für beide geht es dabei natürlich um Wirtschaftsbeziehungen, zum Beispiel Energieprojekte. Spanien hat außerdem unter Einwanderungs- und Sicherheitsgesichtspunkten Interesse an stabilen Beziehungen zu Marokko. So kommen inzwischen kaum noch Bootsflüchtlinge von Marokko aus an die spanischen Küsten. Wenn es mal wieder ganz schlimm steht um die gegenseitigen Beziehungen, dann hilft oft, dass Spanien eine parlamentarische Monarchie ist. So von König zu König, Juan Carlos zu Mohammed, werden Probleme dann ganz unbürokratisch ad acta gelegt.
Zum Maghreb gehören neben Marokko, Tunesien, Algerien auch Mauretanien und Libyen, wo seit 1969 Muammar al-Gaddafi herrscht, einst ein Erzfeind der USA in den 80ern, mutmaßlicher Drahtzieher verschiedener Bombenanschläge, Unterstützer zahlreicher Rebellen und Terrorgruppen, heute Verhandlungspartner der Europäischen Union und großer Freund von Berlusconi. Warum? Tilman Kleinjung berichtet.
Wer hätte zu Zeiten des Mörders Mussolini gedacht, dass Libyen ein starkes Land werden und Italien sein Öl brauchen würde? Soll Libyens Machthaber Gaddafi gesagt haben, als Italien vor 2,5 Jahren mit Libyen einen Freundschaftsvertrag unterschrieb. Das war der Schlussstrich unter die blutige Kolonialzeit. Mindestens 100.000 Libyer starben in den 30er Jahren, als sie sich gegen den Kolonialherrn Mussolini erhoben. Heute investiert Rom, sozusagen als Wiedergutmachung, 5 Milliarden Dollar in die libysche Infrastruktur. Vor allem soll davon eine Küstenautobahn gebaut werden. Eine teure Freundschaft, eine ungleiche Freundschaft. Denn Italien ist abhängig von Libyen. Man braucht libysches Gas und libysches Öl. 30% des in Italien verbrauchten Öls kommen von dort. Und schließlich braucht Rom Libyens Unterstützung bei der Bekämpfung der afrikanischen Flüchtlingsströme. Von der libyschen Küste kamen in den vergangenen Jahren zigtausende Boat People, die in Italien und Malta landeten und dort politisches Asyl beantragten. Seit mehr als einem Jahr sind diese Flüchtlingsströme versiegt, denn Teil der italienisch-libyschen Freundschaft ist es, dass Flüchtlinge auf hoher See abgefangen werden und nach Libyen zurückverfrachtet werden. Die Zustände in libyschen Lagern bzw. Gefängnissen sollen menschenunwürdig sein, beklagen Nichtregierungsorganisationen. All das kümmert Italien und somit auch die EU herzlich wenig, solange die eigenen Aufnahmezentren leer bleiben. Man wird erpressbar und Gaddafi weiß das. Neulich beim EU-Afrika-Gipfel hat er 5 Milliarden Euro von der EU gefordert. Bei seinen häufigen Staatsbesuchen in Italien demütigt er gerne den Gastgeber. Beim letzten Mal lud er italienische Studentinnen gegen Bezahlung zu einer Koranvorlesung in seine Residenz und versuchte sie zum Islam zu bekehren. Eine Freundschaft auf Augenhöhe sieht anders aus.
Mehr Gas, mehr Benzin, weniger illegale Einwanderer und schön blüht und gedeiht die wunderbare Freundschaft. Schauen wir lieber in die grüne Stadt, die Hassuna Mosbahi. Uns beschreibt der Sohn einer tunesischen Beduinenfamilie, der seit Mitte der 80er Jahre in Deutschland lebt.
Sie redeten und redeten. Und schließlich war er ganz erfüllt von der grünen Stadt. Sie hatte von ihm Besitz ergriffen, wie der Frühling von der Wüste Besitz ergreift. Er verliebte sich in sie, war ganz verrückt nach ihr. Man sah es ihm an. Er war bleich und zerstreut wie einer, der leidenschaftlich liebt. Eines Tages sagte er, sie wird mir und ich werde ihr gehören. Sie sagten zu ihm, aber die grüne Stadt ist ziemlich weit. Sie ist fast unerreichbar. Er sagte, ich werde der Sindbad meiner Zeit sein. Ich werde weitergehen als Ibn Battuta, weiter als Christoph Kolumbus und weiter als Magellan. Eines Morgens warf er seinen Sack auf den Rücken und stand vor der Türschwelle, um seiner Mutter Adieu zu sagen. Sie weinte, und ihr Gesicht war durch Furcht von Falten. Sie sagte zu ihm, »Geh nicht fort, mein Kind. Die grüne Stadt gibt es nicht. Die grüne Stadt ist ein Märchen.« Er sagte, »O Mutter, was soll ich tun? Ich fühle, dass meine Seele mit ihrer Seele verbunden ist, und ich weiß, dass sie mich ruft. Mit offenen Armen und brennendem Mund.« Sie sagte, »Du wirst sterben, bevor du sie erreichst, mein Sohn.« Er sagte, »Ich werde zu dir zurückkommen, Mutter. Ich werde zu dir kommen mit den Zugvögeln. Ich werde zu dir kommen mit dem Wind und mit dem Regen. Du wirst mich erkennen im Lächeln der jungen Mädchen und im leisen Beben der Erde. Ich werde im Dröhnen des Donners sein und in den Klagerufen der Stürme. Ich werde ein Hauch der Morgenröte sein.« Er lief und lief und lief, Tage und Wochen lang.
HR2 Kultur, der Tag. Tunesien steht am Rande eines Bürgerkriegs, in Algerien tobt eine Hungerrevolte, vor Monaten hat es in Marokko Dutzende Tote gegeben. Der Maghreb brennt und Europa pflegt, wie wir vorhin gehört haben, weiterhin seine wunderbare Freundschaft zu den maghrebinischen Machthabern, so als sei überhaupt nichts gewesen. Aber die Lage verschärft sich. In beiden Ländern gehen die Demonstrationen weiter. In Tunesien haben sie sich auf die Hauptstadt ausgebreitet, trotz Ausgangssperre und Militärpräsenz. Die Bilder in den Medien zeigen uns vor allem protestierende, wütende junge Männer. Julia Gerlach, Journalistin und Arabien-Kennerin, trügt der Schein oder sehen wir die jungen Frauen nur nicht?
Also, guten Abend. Ich glaube, die Frauen gibt es natürlich. Ich habe nämlich, weil ich wusste, dass Sie mir diese Frage stellen, vorhin mit einer Bloggerin in Tunis telefoniert und habe ihr die Frage dann weitergestellt. Und sie war erst etwas verdutzt. Und dann wurde sie fast sauer und meinte, spinnt ihr? Natürlich sind wir hier. Und wie sollte das denn auch anders sein? Weil in Tunesien und auch in den anderen arabischen Ländern ist es ja inzwischen so, dass mehr Mädchen als Jungen Abitur machen. In den meisten Ländern ist es so. Und dass auch die Frauen an den Unis einen großen Anteil an den Studenten ausmachen. Und die Perspektivlosigkeit, die die Jugend in Tunesien oder auch in Algerien betrifft, die zu diesen Revolten auch geführt hat, die betrifft natürlich auch die Frauen. Und diese Bloggerin ist natürlich auch ein Beispiel, denn ihr Blog ist einer der wenigen, es gibt noch einige andere, aber einer der wenigen, die im Moment noch laufen und über den die Außenwelt auch darüber informiert wird, was in Tunesien im Moment passiert.
Wir haben
Der Schein entsteht ja auch dadurch, dass wir gar nicht so genau wissen, was da eigentlich passiert.
Wir haben gehört, dass der Bildungsstand in Tunesien und Algerien ein völlig anderer ist. In Tunesien sind die Männer gut ausgebildet, in Algerien dagegen werden sie offenbar, ja, ich will nicht sagen dumm gehalten, aber zumindest sind sie nicht so ausgebildet wie in Tunesien. Wie ist das mit den jungen Frauen?
Das betrifft natürlich auch die Frauen. Und wenn man sich die beiden Länder anschaut und auch den Anteil der Frauen bei den Protesten, spielt natürlich auch eine Rolle, dass es ganz, ganz unterschiedliche Gesellschaften sind und dass die letzten 20 Jahre auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Dass in Tunesien ein von oben verordnetes säkulares System war, was schon früh dafür bekannt war, den Frauen sehr, sehr viele Rechte auch zu geben. Das ist das Land, was als erstes ein sehr liberales frauenfreundliches Familienrecht erlassen hat. Auf der anderen Seite Algerien, die haben ja ihre Volksrevolte schon in den 90er Jahren gehabt und die haben die letzten, ja, erholen sich ja quasi gerade erst von der islamistischen Bewegung, die in den Kriegszuständen immerhin zu 200.000 Toten geführt haben. Und natürlich hat dieser Islamismus auch die Rolle der Frauen stark beeinflusst.
Und wie sehr hat die Regierung Einfluss auf das, was wir in den Medien eigentlich sehen? Vor allem das Beispiel der Bloggerin finde ich interessant, die gesagt hat, spinnt ihr, natürlich sind wir dabei. Ja, wie sehr hat die Regierung Einfluss darauf, auf dieses scheinbare Fehlen der Frauen?
Ob die das tatsächlich gezielt machen, dass sie keine Bilder von Frauen durchlassen, das wage ich zu bezweifeln. Aber es ist ja so, dass dieser ganze Protest in Tunesien, das geht ja schon seit mehr als einem Monat. Und dass das jetzt erst bei uns ankommt, auch die Heftigkeit der Forderungen, liegt natürlich auch daran, dass das sehr gut zensiert worden ist. Dass, worüber informieren wir uns? Wie kriegen wir mit, was in Tunesien passiert? Das sind die öffentlichen Medien. Die haben lange Zeit gar nicht darüber berichtet, dann so ein bisschen und vorsichtig. Und die Blogger sind spätestens ab Ende Dezember sehr, sehr stark unterdrückt worden und die Seiten sind zerhackt worden. Also die Informationen sind einfach von der Regierung stark gefiltert worden.
Julia Gerlach, Sie leben zurzeit in Ägypten. Deshalb gibt es auch bei unserem Gespräch jetzt gerade so ein paar kleine Verzögerungen. Ägypten in dem Land, dem stets eine Vermittlerrolle im Nahen Osten zugesprochen wird. Wie ist die Rezeption dieser Ereignisse in Tunesien und in Algerien? Man muss vermutlich unterscheiden zwischen Volk und einem mittlerweile eben auch in die Jahre gekommenen Machthaber namens Mubarak.
Das kann man so sagen. Also die Rezeption ist sehr unterschiedlich. Für die Regierung ist das so ungefähr das Schlimmste, was passieren kann, wenn plötzlich tatsächlich die Jugend auf die Straße geht. Und die Jugendlichen, wenn man zurückguckt auf das letzte Jahr, hier hat sich auch einiges getan. Da sind natürlich viele sehr neidisch und sagen, hey, wieso schaffen die jungen Leute in Tunesien das, diesen Aufstand voranzubringen, auch weiterzutragen, und dass das so lange anhält. Und hier ist es tatsächlich so, und das spielt sicherlich auch nochmal eine Rolle, wenn man danach fragt, wieso so wenig oder wieso Frauen vielleicht nicht so sichtbar sind. Es gibt halt einfach in all diesen Ländern eine wahnsinnige Repression. Also hier ist es so, wenn man anfängt, sich zu engagieren, und das hat zum Beispiel die Jugendlichen betroffen, die hier auf die Straße gegangen sind gegen Mubarak. Da geht man ein paar Mal auf eine Demo und dann kann es leicht passieren, dass nachts die Geheimpolizei steht und einen aus dem Bett holt und mitnimmt und irgendwo hinbringt, verhört, im Zweifelsfall foltert und dann irgendwo in einem Feld aussetzt. Und wenn man Gymnasiast ist oder Gymnasiastin, dann überlegt man sich das, ob man diesen Preis bezahlen will, um sich politisch zu engagieren. Das ist hier einfach anders, als wenn man in Deutschland auf eine Demo geht und dann kriegt man vielleicht ein bisschen Tränengas ab oder kriegt auch mal einen Schlagstock ab oder wird vielleicht kurz mal mitgenommen. Aber so richtig vergleichbar ist es einfach nicht.
Julia Gerlach über die Rolle der Frauen in Tunesien und in Algerien haben Sie. Vielen Dank. Schauen wir noch mal in die grüne Stadt, dort, wo Früchte wachsen, die einem eine verlorene Jugend zurückbringen und Vögel existieren, die die schönsten Symphonien der Welt singen.
Er lief und lief und lief, Tage und Wochen lang. Er lief Monate und Jahre. Er überquerte schneebedeckte Berge, deren Gipfel wie Spiegel glänzten und kahle, bedeckt mit spitzen Steinen. Er durchquerte Länder, in denen es weder Vögel noch menschliche Wesen gab. Er durchwanderte Wüsten, deren Sand wie Feuer brannte und wo es behaarte Schlangen gab, die pfiffen wie der Wind. Er durchstreifte dunkle Wälder, in denen wilde Tiere hausten. Eines Tages war der Weg plötzlich zu Ende. Vor ihm lag eine graue Wüste. Sie dehnte sich unendlich weit aus, bis sie irgendwo in der Ferne in einer Fata Morgana verschwand. Es gab nur dürre Bäume, die ihre Äste wie einen Klageruf zum Himmel reckten, vertrocknete Kakteen und lederfarbenes Gras. Er sagte sich, »Ah, die grüne Stadt muss dort drüben sein, hinter dem Horizont.« Er setzte seine Wanderung fort. Aber nach einigen Schritten fühlte er, wie seine Füße in terigem Schlamm einsanken. Er wollte sie herausziehen, doch er spürte, wie sein Körper langsam in diesem klebrigen, widerlichen Schlamm versank.
Einmal tauchen wir noch ein in diese grüne Stadt und ihren Schlamm. Aber erstmal schauen wir auf die Wirtschaftslage im Maghreb. Die sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Wir haben am Anfang der Sendung schon mal kurz darauf hingedeutet. Tunesien gilt als rohstoffarm, Algerien als rohstoffreich. Aber wer sind die Profiteure? Marc Dugge.
Von den Maghreb-Ländern steht Tunesien am besten da. Hier ist das Pro-Kopf-Einkommen am höchsten. Es gibt eine Mittelklasse, die den Namen verdient. Trotz der hohen Arbeitslosigkeit haben immerhin 80% der Bevölkerung eine Sozialversicherung. Das ist einmalig im Maghreb. Tunesien lebt vor allem vom Dienstleistungssektor. Französische Unternehmen haben etwa in Tunesien ihre Callcenter stehen. Insgesamt sind rund 2700 ausländische Firmen in Tunesien. Die meisten von ihnen kommen aus Europa. Sie schätzen Tunesien wegen seiner Stabilität, seinen niedrigen Lohnkosten und der Nähe zu Europa. Das Nachbarland Algerien braucht die ausländischen Investitionen nicht so dringend, denn das Land ist reich an Öl und Erdgas. An Geld fehlt es nicht, so Andreas Hergenröther, Chef der deutschen Außenhandelskammer in Algier.
Also Algerien ist einer der bedeutendsten Wachstumsmärkte in der MENA-Region, zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas, große Wachstumsraten. Insbesondere deshalb interessant, weil es hier ein Infrastrukturförderprogramm gibt in Höhe von 144 Milliarden US-Dollar, an dem auch schon bereits deutsche Unternehmen erfolgreich beteiligt sind.
Vor allem deutsche Energiekonzerne interessieren sich für Algerien. Andere Unternehmen machen um das Land eher einen Bogen, denn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind schwierig. Und auch Jahre nach dem Bürgerkrieg werden in Algerien noch immer Terroranschläge verübt, auch auf ausländische Unternehmen. Von den Gewinnen aus Öl und Gas profitiert vor allem eine kleine Elite. Die Arbeitslosigkeit, vor allem bei Jugendlichen, ist hoch. Deren Frust entlädt sich regelmäßig auf der Straße. Marokko ist das Armenhaus des Maghreb. Das Pro-Kopf-Einkommen ist nur halb so hoch wie das von Tunesien. Anders als Algerien verfügt Marokko über kaum Rohstoffe, abgesehen vom Phosphat. Marokko ist der größte Phosphatexporteur der Welt und kann derzeit von hohen Weltmarktpreisen profitieren. Ansonsten lebt Marokko vor allem von Textilien und vom Tourismus und nicht zuletzt vom illegalen Geld aus dem Drogenanbau. Investoren schätzen die politische Stabilität Marokkos und die vergleichsweise guten Investitionsbedingungen. Der Maghreb könnte wegen seiner schieren Zahl an Konsumenten eine florierende Wirtschaftsregion sein. Doch vor allem wegen politischer Differenzen treiben die Länder kaum Geschäfte miteinander. Der Handel zwischen den Maghreb-Ländern ist für gerade mal 3% der Handelsströme der Region verantwortlich. Zum Vergleich, der innereuropäische Handel stellt 70% der Wirtschaftsleistung Europas. Das ist die zentrale wirtschaftliche Herausforderung für die Region, so Hedi Gilani, Chef vom tunesischen Unternehmerverband.
Wir fünf Nachbarländer, vereint in der Religion, in der Sprache und im Schicksal, sind nicht in der Lage, einen gemeinsamen Markt zu schaffen. Das ist unvorstellbar. Wenn wir uns nicht einigen, werden wir überrollt von ausländischen Wirtschaftsmächten und kaum dazu in der Lage sein, dem Widerstand zu leisten.
Die Mehrheit der 35 Millionen Algerier lebt also im Elend. Viele Menschen haben keine Arbeit und keine Chance auf ein halbwegs menschenwürdiges Leben. Auf der anderen Seite ist Algerien drittgrößter Erdgaslieferant Europas und, wie wir gerade gehört haben, ein reicher Staat. Professor Werner Ruf, emeritierter Politikwissenschaftler an der Uni Kassel. Wie passt das zusammen?
Das passt sehr wohl zusammen, denn es ist einfach ein Geflecht von Interessen, das dahinter steht. Wenn Sie überlegen, dass Algerien im letzten Jahr schätzungsweise nach vorläufigen Schätzungen 57 Milliarden Dollar eingenommen hat aus dem Öl- und Gasexport und dass diese Einnahmen 98% des Staatshaushaltes ausmachen, dann sehen Sie, dass außer diesem Sektor dort nichts ist. Es gibt keine andere Ökonomie und dieses Geld kommt eben nicht bei der Bevölkerung an, weil man auch keine Ökonomie nur aus der Armut machen kann, indem man diese Einnahmen verteilt. Und man hat in diesen Ländern kein Interesse an einer Entwicklung, die eine Mittelschicht hervorbringt, die dann eben auch politische Forderungen stellt. Und da ist, denke ich, ein entscheidender Unterschied zu Tunesien.
Das ist eben ein strukturelles Problem, das natürlich nicht nur den Maghreb betrifft. Wir haben vorhin von Ihnen, Herr Professor Ruf, gehört, warum die Bevölkerung in Algerien nicht über eine vergleichbare Bildung verfügt, wie das in Tunesien der Fall ist. Dort hat man sich offenbar das revolutionäre Potenzial herangezüchtet, sage ich mal, die unterdrückte Mittelschicht, die jetzt zurückschlägt. Wie sehr könnte das zu einer Erstarkung der Islamisten im Maghreb führen?
Ich denke sicherlich, dass dieses soziale Elend ein Nährboden für die Islamisten ist und man damit rechnen muss, dass sie möglicherweise erstarken. Auf der anderen Seite ist das aber auch eine sehr zweischneidige Geschichte, denn diese Entwicklung, die wir in den Ländern haben, daran sind die Europäer ja nicht unschuldig. Wir haben gerade von Herrn Dugge gehört, dass der Maghreb ja auch ein wichtiger Markt ist und ein Investitionsgebiet ist. Und die Assoziationsverträge, die geschlossen worden sind, vor allem mit Marokko und mit Tunesien, sehen vor, dass die europäischen Waren freien Zugang zu diesen Märkten haben. Für Tunesien heißt das, dass 30-60% der kleinen Betriebe, die es dort gibt oder gegeben gegeben hat, zusammenbrechen, weil sie der Konkurrenz der industriellen Fertigwaren nicht standhalten können. Das ist mit ein soziales, evolutionäres Potenzial. Und deswegen erklärt das auch, warum die EU, wo Frankreich letztendlich die europäische Politik gegenüber dem Maghreb bestimmt, hier um jeden Preis Stabilität haben will. Die Stabilität heißt wiederum Polizeistaat, Repression, Entrechtung der Bevölkerung. Das ist ein Teufelskreis, der im Widerspruch steht zu den vielen vollmundigen Erklärungen der Europäischen Union über Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.
Wir haben gerade eben von unserer Kollegin Julia Gerlach aus Ägypten gehört, dass das Volk dort in Ägypten, ich sage mal, etwas flapsig applaudiert wegen der Proteste in Algerien und in Tunesien. Was heißt das alles für die Zukunft dieser Region?
Selbstverständlich haben die das Gefühl, dass die Leute das tun, was man in Ägypten auch machen sollte. Und der soziale Druck wächst in allen Ländern der Region. Und ich denke, es wäre Zeit, dass die Europäische Union tatsächlich auch zu ihren Lippenbekenntnissen steht. Mehr Demokratie, mehr Rechtsstaatlichkeit, aber auch mehr eigenständige Entwicklung zulassen sollte und nicht nur ihre Märkte und ihre Investitionsmöglichkeiten sieht, die siehe Banlieue, der Begriff, den Sie vorhin eingeführt haben, diese Länder zu verlängerten Billiglohnwerkbänken macht, an denen dann die europäischen Investoren interessiert sind, kurzfristig Profite haben, aber langfristig zur Destabilisierung beitragen.
Was heißt das für die Zukunft der Machthaber?
Für die Zukunft der Machthaber heißt das, wenn Ben Ali kippt, und das könnte sehr wohl sein, dann kann das ein Fanal sein für die Nachbarländer.
Professor Werner Ruf über den Vormarsch der Islamisten und über die Zukunft des Maghreb. Herr Ruf, ganz herzlichen Dank. So, nun wollen Sie wissen, wie die Geschichte die grüne Stadt ausgeht. Hier kommt der letzte Teil von Hassuna Mosahi.
Er spürte, wie sein Körper langsam in diesem klebrigen, widerlichen Schlamm versank. Sein Gesicht schwoll blau an. Er hatte das Gefühl zu ersticken. Er schrie, ich sterbe. Die Wüste warf das Echo seiner Stimme zurück. Plötzlich war der ganze Himmel mit dem Bild seiner Mutter ausgefüllt. Er wollte sie rufen, aber die Stimme versagte ihm. Der schwere, schwarze Schlamm zog ihn immer weiter hinab, bis er völlig in ihm verschwand.
Aufruhr im Maghreb, die Banlieues von Europa, das war unser Tagthema, das wir für Sie ausgewählt haben. Wir haben Ihnen zu danken fürs Zuhören. Nachhören geht auch heute Abend in der Wiederholung in HR Info ab 23.05 Uhr oder im Internet als Podcast. Schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag gehört Ihnen.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.